Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ijoma Mangold schreibt als Kulturjournalist seit 20 Jahren für bekannte und große Zeitungen. Er ist seit 2009 stellvertretender Feuilletonchef der Zeit, tritt außerdem auch immer wieder in Fernseh- und Hörfunksendungen auf, bei öffentlichen Veranstaltungen. Und dieser Ijoma Mangold hat regelmäßig Gedanken, die er jetzt zum ersten Mal mit uns allen öffentlich teilt. In seinem heute erscheinenden Buch Der innere Stammtisch, ein politisches Tagebuch. Ich habe mit ihm über das Buch gesprochen und klar ist natürlich, dass es diesen Stammtisch nur in seinem Kopf gibt. Aber ich hatte wiederum Bilder in meinem Kopf und ich habe ihn deshalb gefragt, wenn das ein realer Ort wäre, wie dieser Stammtisch dann wohl aussehen könnte. Eher so etwas wie in einer rustikalen Kneipe, ein modernes Büro oder ein gemütlicher Ort am Kamin.
Ich würde sagen, den echten, den wahren Stammtisch, wie wir ihn noch aus den alten Dorfgaststätten kennen, mit dem Aschenbecher, auf dem dann auch stand, Stammtisch, den kenne ich, ich bin Jahrgang 1971, den kenne ich ja nur noch aus Kindesperspektive, an dem habe ich auch nie teilnehmen können. Mein innerer Stammtisch ist eigentlich ein Safe Place, nämlich ein Ort, wo es Vertrauen gibt, wo es eine gewisse Offenheit gibt, weshalb man sich nicht sofort auf die Zunge beißt, bevor man was sagt, was einem gerade durch die Birne gerauscht ist, sondern auch mal ein bisschen was ausprobiert, auch mal dem ersten Affekt nachgibt, weil man weiß, man kann auf die Nachsicht der anderen, die mit einem da am Stammtisch sitzen, rechnen, denn die kennen einen ja. Wir hocken da ja jeden Sonntag seit unvordenklichen Zeiten.
Aber da sind wir natürlich bei einem der großen, vermutlich unauflösbaren Widersprüche bei diesem Projekt. Ja. Denn Ihr innerer Stammtisch ist jetzt natürlich ein Buch geworden. Ja. Das ist ja kein Safe Space. Da kann es natürlich sein, dass jemand ganz böse reagiert auf den einen oder anderen Gedanken, den Sie da entblößen.
Absolut. Und ich liebe Widersprüche. Und ich glaube, dass nichts in dieser Welt sinnvoll getan ist, was widerspruchsfrei daherkommt. Sondern die Fülle des Lebens ist meistens erst gut hegelianisch, der, glaube ich, dieses Jahr einen wichtigen runden Geburtstag hatte, erst das Widersprüchliche ist wirklich das ganze Leben. Und unbedingt gehört natürlich zu einem Buch, das sich es nicht verkneift, immer wieder auch polemisch zu sein, weil ich schon auch die Auseinandersetzung geradezu unter so einem sportlichen Aspekt schätze. Also ein Buch, das immer wieder sich Polemik auch erlaubt, muss selbstverständlich, darf dann umgekehrt nicht weinerlich sein, wenn es auch zu ablehnenden Gegenreaktionen kommt.
Was Sie an dem Buch auch zugeben, Sie lieben auch noch was anderes. Das ist, glaube ich, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, fast angeboren und war mehr oder weniger so, seit Sie überhaupt diskutieren können. Wenn Leute in einer Runde, gern auch privat, sich ziemlich einig sind bei einem Thema, dann sind sie gerne, nur deshalb, weil die sich einig sind, suchen sie nach den Gegenargumenten und haben eine andere Position. Haben Sie eigentlich durch dieses Buch davor eine Erklärung? Ist das genetisch bei Ihnen oder woher kommt das?
Ja, das sind ja die letzten und tiefsten Fragen. Woher rührt unser Verhalten. Ich glaube, die modernste Epigenetik geht auch bei solchen Sachen stärker von genetischen Prägungen aus. Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen nur eines sagen. Meine Mutter litt unter diesem meinem Verhalten und wünschte sich manchmal, ihr Sohn wäre nicht ganz so trotzköpfig. Ich finde, allzu selbstgefälligen Konsens, wo eine Gesellschaft, lass sie um einen Abendessenstisch versammelt sein oder um einen Kollegentisch, wo eine Gesellschaft allzu sehr mit sich selbst einig ist und sich quasi gegenseitig auf die Schulter klopft, das ist natürlich ein Zustand, das reizt mich zum Widerspruch, weil mir das dann immer zu harmonisch und eindimensional ist. Es gibt ja bei jeder politischen Meinung, das ist ja interessant, bei jeder politischen Meinung, wenn wir sie so in irgendeinem sozialen Kontext äußern, geht es ja meistens immer ganz gar nicht so sehr darum, in der Sache zu einer neuen Erkenntnis zu kommen, sondern die versammelte Gruppe zusammenzuschweißen. Und dieses nie öffentlich thematisierte, aber untergründig immer mitlaufende Sozialisierungsprogramm, Vergemeinschaftungsprogramm an jedem politischen Diskurs, dagegen habe ich eine Abwehrhaltung.
Ich habe natürlich erwartet, und ich glaube, das tun viele bei diesem Buchtitel, Der innere Stammtisch, jetzt erfahren wir mal, was der Mangold wirklich denkt. Jetzt sagt er mal lauter Dinge, die wir nie erwartet hätten. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht wurde, aber diese Idee, die Sie auch selber beschreiben, einfach mal was raushauen, regelrecht bevor man darüber nachgedacht hat. Da gibt es so ein paar Beispiele, wo ich denke, ist das wirklich so? Ich will zwei nennen. Das eine ist dieser Satz von Christian Lindner, also das beginnt, ist eine Tagebuchform in einer Zeit, wo Fridays for Future ein sehr, sehr großes Thema wurde. Und da gab es diesen Christian Lindner-Satz, man solle den Kampf gegen den Klimawandel Profis überlassen. Ja. Vulgär dahinter gesagt und nicht Schulkindern. Da haben sie gesagt, den finde ich richtig. Das ist zum Beispiel für mich, man kann darüber 3 Tage nachdenken und das immer noch richtig finden. Das ist für mich eigentlich nicht Stammtisch.
Ja, völlig richtig. Natürlich können Sie kein Buch schreiben, in dem Sie einfach alles niederschreiben, was Sie als erstes denken, sondern das sind natürlich unvermeidliche Reflexionsprozesse. Mir ging es eher darum, dass ich auch das festhalte, was mir zuerst als affektive Reaktion in meinem inneren Monolog auftaucht und dann im nächsten Schritt beschreibe ich das ja und ordne es ein und analysiere es. Also ich möchte auf keinen Fall meinem Bauchgefühl einzig und allein ausgeliefert sein, aber ich möchte dieses Bauchgefühl auch nicht verdrängen, sondern ich möchte es erklären. Nehmen wir das Beispiel, das Sie gerade selber gesagt haben. Lindner, der sagt, lass mal die Profis ran. Da verspüre ich eine intuitive Zustimmung und dann fange ich in meinem Buch natürlich darüber nachzudenken, warum. Und das ist doch dann ganz erhellend. Ich misstraue allen apokalyptischen Gesten. Die Weltgeschichte, noch jede Epoche der Weltgeschichte war ja apokalyptisch gestimmt. Nicht erst im Jahre 999 glaubte man, im Jahre 1000 würde die Welt untergehen. In jeder Epoche gibt es diese ja fast als unvermeidlich wahrgenommene, in den 80er Jahren, als ich ein Kind, ein Jugendlicher war, war es der Atomtod oder der saure Regen. Die Menschheit neigt zur Apokalypse. Und das ist eine Reaktion, die ich nicht sehr mag. Und mein Misstrauen gegen eine bestimmte Intonation, sagen wir es mal so, in der Klimaschutzbewegung, ist, dass sie die Herausforderung in einem apokalyptischen Maß zuspitzt. Und dann kann einen quasi nur die totale Umkehr, fast schon in einer religiösen Schuldanerkenntnis, die radikale Umkehr von dem verfehlten Weg, den die Menschheit bisher gegangen ist, retten und erlösen. Und daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht daran, dass wir tatsächlich unser Mobilitätsverhalten zum Beispiel, um jetzt konkret zu werden, in einer Weise reduzieren werden, dass der CO2-Ausstoß nicht mehr der Rede wert ist. Hingegen glaube ich sehr wohl, dass der Erfindungsreichtum der Menschheit, und in diesem Sinne habe ich Herrn Lindner verstanden, dass der Erfindungsreichtum der Menschheit groß genug ist, um Lösungen zu finden, die CO2-neutral sind und trotzdem die Dynamik einer modernen Zivilisation nicht bremsen. Und in diesem Sinne, lass mal die Profis ran.
Ich würde jetzt gerne zwei Fragen zusammenpacken, die nämlich zusammenhängen. Mit der einen hätte man anfangen können, habe ich aber noch nicht gemacht. Mir ging durch den Kopf, auch noch beim Lesen des Buches, jemand wie Sie eigentlich seit ungefähr 20 Jahren ständig öffentlicher ein Forum hat. Letzter Zeit vor allem für die Zeit, vorher für andere Zeitungen. Sie nehmen an Podiumsdiskussionen statt, Fernsehsendungen. Warum hat man dann überhaupt das Bedürfnis, ein solches Buch zu schreiben, wo ja schon ein bisschen die Idee ist, ich schreibe jetzt mal was ich sonst nicht schreiben und sagen kann.
Sehr interessant, absolut. Unbedingt, ich würde sogar sagen, das ist der Entstehungsmoment des Buches, dass ich irgendwann witzigerweise auf dem Tennisplatz ging mir plötzlich auf, eigentlich sind deine ersten Reaktionen auf politische Nachrichten und deine dann erstmal einsetzende Meinungsbildung nie das, was du später schreibst. Und diesen Konflikt oder diese Genese von Meinung, das hat mich interessiert. Deswegen würde ich nur leicht überspitzt sagen, im inneren Stammtisch geht es gar nicht um meine Meinung zu irgendwelchen Issues, zu irgendwelchen Themen, sondern vielmehr um die Frage, wie funktioniert eigentlich die eigene Meinungsbildung? Was macht die Tatsache, dass wir immer eine Meinung haben mit uns? Sind wir an unsere Meinung gekettet, wie so ein Hund an den Pflock? Oder gibt es da auch Rettungsmöglichkeiten, dass wir uns auch mal, sind wir auch in der Lage, mal eine Meinungsposition zu räumen? Und vor allem ganz zentral für diese Frage, wie gehen wir mit Irrtümern um? Gibt es nur die Möglichkeit, sie zu bestreiten und sie zu verdrängen? Oder kann man auch mal Ja zu den Irrtümern sagen, weil man dadurch auch eine innere Freiheit gewinnt?
Wenn das Buch eigentlich vorbei ist, Ihr eigentlicher Text, diese Tagebuchnotizen zum inneren Stammtisch durch sind, dann erfährt man hinten noch, dass das eigentlich eine Idee des Verlags war, es als Tagebuchform zu machen und dass sie es eigentlich anders machen wollten. Wie denn?
Das finde ich ein bisschen falsch zusammengefasst. Nein, ich habe
eine. Sie mich gerne.
Ja, ich habe eine sehr produktive und enge Zusammenarbeit mit meinem Lektor Alexander Fest. Und ein Buch, es hat ja eine lange Entstehungszeit und ich glaube so nach 1,5 Jahren hat es mal eine Fassung gegeben dieses Buches, wo vieles von dem, was Sie jetzt lesen, auch schon drin war. Das war aber eben nicht in der Form des Tagebuchs, sondern eher dann so essayistisch aneinandergereiht. Und dadurch habe ich gewissermaßen das, was tagtäglich passierte, nicht so gut in den Griff bekommen. Und da kam mein genialer Lektor auf die Idee und sagte, willst du es nicht mal versuchen als Tagebuch? Und das war ein bisschen für mich so wie der gordische Knoten, den man so mit einem Schwerthieb durchstößt. Und ich dachte mir, so eine einfache Lösung, aber genau das ist es. Sehr, sehr gut.
Meine Meinung ist neben anderen Dingen, dass auch in dieser Form, gerade in dieser Form, klappt das wunderbar. Deshalb danke ich Ihnen für das Buch und ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Mangold.
Ich danke Ihnen sehr.